Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir kommen zu einer Größe im deutschen Kulturbetrieb oder besser gesagt im auswärtigen deutschen Kulturbetrieb, nämlich dem Goethe-Institut. Eine echte Konstante. Vor 70 Jahren gegründet, durch sehr verschiedene Phasen gegangen. Inzwischen bei fast 160 Standorten in 100 Ländern, nicht alles ausgewachsene Institute, manchmal auch nur Außenstellen oder Pop-up-Flächen oder Kooperationen. Aber eins ist sicher, das Goethe-Institut versteht sich inzwischen, und da hat sich auch einiges geändert über die Jahre, als eher Netzwerk der Kulturermöglicher mit einem Bezug zu Deutschland. Und natürlich auch, wichtig für die Einnahmen, als wichtigster Anbieter für Deutschkurse im Ausland. Seit einem Jahr Präsidentin ist die Ethnologin Carola Lenz. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Sie sind in der Pandemiezeit Präsidentin geworden, ja? Also in welcher Lage finden Sie eigentlich das Goethe-Institut in dieser schwierigen Zeit des internationalen Austauschs?
Das ist in der Tat eine schwierige Zeit. Durch eine langjährige Digitalisierungsstrategie waren wir in der Lage, sehr schnell auf digitale Angebote im Sprachunterricht umzustellen und auch viele Kulturveranstaltungen digital zu machen.
Aber dennoch ist es ja ein Institut, was natürlich den persönlichen Austausch braucht, die Begegnung von Menschen. Und jetzt sind wir ja so mitten in dieser vierten Welle. Wer weiß, wie lange diese Pandemie noch läuft. Also wie stellt sich das Goethe-Institut, es muss es ja letztlich auch sogar mittelfristig, vielleicht sogar langfristig tun, ein auf diese veränderten Bedingungen?
Ich glaube, wir sind noch nicht bereit, die Waffen ganz zu strecken, was Präsenzveranstaltungen angeht. Wir versuchen im Moment, so hybride Formate auszuprobieren. Wünschenswert ist das als Dauerformat vielleicht nicht unbedingt, aber ich glaube, wir werden noch eine Weile damit leben müssen.
Nun ist das Institut ja, das Goethe-Institut ja nun auf der ganzen Welt vertreten und die Corona-Lage und die Pandemielage ist unterschiedlich. Wie ist es denn im Moment eigentlich mit all den Instituten? Sind die alle vor Ort arbeitsfähig?
Wir versuchen da auch eben so flexibel zu sein, wie das unbedingt nötig ist. Wir haben sehr stark darauf geachtet, dass wir unsere lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Impfungen anbieten können oder zumindest ihnen helfen dabei, sie in ihren Ländern zu bekommen, wenn das nicht in dem Land sowieso selbstverständlich ist. Wir haben umfassende Hygienemaßnahmen in allen Stationen, weil wir uns wirklich auch um die Sicherheit sorgen. Wir ermöglichen vielen Homeoffice. Wir versuchen, die Lehrerinnen und Lehrer, die Deutsch unterrichten, gut digital auszustatten, wenn sie nicht eine eigene Ausrüstung digital haben und vieles mehr. Also ich glaube, es geht relativ gut und wir haben wirklich einen riesigen Schub, was digitale Angebote im Sprachunterricht angeht. Also das ist ganz methodisch und didaktisch neu aufgestellt und ich glaube, da sind wir auch Pioniere. Ich habe jetzt gerade in Kamerun erlebt, dass zum Beispiel das Bildungsministerium sich beim Goethe-Institut Kurse und Unterstützung holt, um eigene Lehrer im digitalen Unterrichten auszubilden.
Das heißt, Sie gewinnen auch mehr Sprachschüler? Das ist ja ein wichtiger, eine der beiden großen Säulen des Goethe-Instituts, ne? Die Kulturarbeit auf der einen Seite und die Spracharbeit auf der anderen Seite. Das ist ja auch eine wichtige Einnahmequelle. Sie sind ja auch ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen, wenn man so will. Sie sind zwar jetzt formal ein Verein, aber dennoch müssen Sie ja auch Umsätze machen. Also gibt es jetzt in dieser Zeit des digitalen Sprachunterrichts mehr Sprachschüler?
Ich glaube schon. Also unsere Reichweiten erhöhen sich. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch durch Phänomene wie Brexit oder Zunahme von illiberalen Regimen Menschen in der Tat noch höher motiviert sind, als vorher Deutsch zu lernen, weil sie hoffen, in Deutschland studieren zu können oder hier als Fachkräfte Anstellung zu finden. Also insofern wächst auch die Motivation durchaus, die deutsche Sprache zu lernen. Und die digitale Arbeitsweise ermöglicht uns höhere Reichweiten. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, sind die Kosten für die Kurse auch geringer. Also das heißt, die Einnahmen pro Kursteilnehmer sind nicht so hoch wie beim Präsenzunterricht.
Anlass unseres Gesprächs ist ja ein bisschen auch in die Geschichte zurückzuschauen, in diese 70 Jahre Goethe-Institut. Da haben Sie jetzt auch ein Buch auch vorgelegt, das Goethe-Institut, eine Geschichte von 1951 bis heute, das tatsächlich heute auch an diesem heutigen Tag erscheint. Wie hat sich das Verhältnis da zwischen Spracharbeit und Kulturarbeit verändert über die Jahrzehnte?
Also es fing eigentlich an im Wesentlichen mit einem großen Fokus auf die Spracharbeit. Die Kulturarbeit jetzt in der Nachkriegszeit 1951 wurde das Institut dann sozusagen wiedergegründet als Goethe-Institut. Die Kulturarbeit kam dann Ende der 50er Jahre dazu. Zunächst wirklich als wenn Sie so wollen, Exportprogramm von Literaturen, Literaten, Orchestern, Künstlern in alle Welt auf Tournee. Das hatte aber immer schon gleich eine bilaterale Seite, weil diese Künstler und Künstlerinnen dann vor Ort Kontakte knüpften mit lokalen Künstlern und Intellektuellen. Lebenslange Freundschaften sind entstanden, die wiederum dann zurückgewirkt haben auf die Arbeitsweise dieser in Deutschland tätigen Künstlerinnen, Intellektuellen, Schriftsteller und so weiter. Also diese Kulturarbeit wurde dann immer wichtiger, aber wir stehen nach wie vor auf diesen beiden Standbeinen und man könnte die Bildungsarbeit als drittes nennen. Das ist das, was man vielleicht jetzt nicht im engeren Sinne künstlerische Arbeit nennen würde, aber Kulturengagement im zivilgesellschaftlichen Raum. Da geht es also um Themen wie zum Beispiel derzeit eben eingeschränkte Freiheitsräume in verschiedenen, sogar auch europäischen Ländern und die Frage, wie man eigentlich damit umgeht, wie sich Zivilgesellschaften stabilisieren und resilient werden können und solche global wirklich relevanten Fragen.
Da kommen wir durchaus auch in den politischen Raum, in den politischen Bereich und auch an eine grundsätzliche Frage, was das Goethe-Institut im Verhältnis zum Auswärtigen Amt eigentlich ausmacht. Ich meine, das Auswärtige Amt ist nun mal ein wichtiger Faktor für das Goethe-Institut. Das ist nun mal auch die auswärtige Kulturarbeit, die das Goethe-Institut repräsentiert. Also der deutsche Staat will sich ja auch irgendwie da vertreten fühlen. Wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben zwischen staatlichem Handeln und der Unabhängigkeit des Goethe-Instituts?
Das ist vielleicht in den letzten 2 Jahrzehnten deutlich weniger konfliktreich, als es in anderen Phasen der Geschichte des Goethe-Instituts war. Grundsätzlich kann man aber dazu sagen, dass es ein Spannungsverhältnis ist. Es gab von Anfang an immer wieder natürlich durchaus unterschiedliche Verständnisse, was für ein Bild von Deutschland jetzt in dieser kulturellen Arbeit im Ausland vermittelt werden sollte. Es gab Kritik von einigen Bundestagsabgeordneten, von einigen Politikern in der Regierung immer wieder in den 60er, 70er Jahren, auch noch bis in die 90er Jahre rein, dass das Deutschlandbild zu negativ ist. Also warum kein Trachtenballett, sondern eine Lesung von Günter Grass, um es mal so ein bisschen plakativ zu formulieren. Warum eine Plakatausstellung von Klaus Steck in London? Also solche Fragen und Kritikpunkte, wo sich dann auch Botschafter beschwert haben darüber, was das Goethe-Institut macht, das gab es immer wieder. Aber ich glaube, dass inzwischen das Vertrauen, dass gerade diese unabhängige Arbeit des Goethe-Instituts mit professionellen Leuten, die Kunst- und Kulturarbeit betreiben, dass das gerade für den guten Ruf Deutschlands in der Welt sehr zuträglich ist, dass es sozusagen das erzielt, was es ja erzielen soll, nämlich durchaus auch Freunde für Deutschland in der Welt zu gewinnen.
Wie zeigt sich das heutzutage? Was für ein Deutschlandbild transportiert das Goethe-Institut?
Heutzutage ist das natürlich klar, das spiegelt sich in den Bibliotheken, die wir haben, in den Filmserien, die wir zeigen und so weiter und so fort. Also auch in den Sprachmaterialien, mit denen gearbeitet wird, ist ja schon ein vielfältiges, ein diverses, ein auch politisch durchaus umkämpftes Deutschland immer wieder auch Thema. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir ja sehr stark inzwischen auch nicht nur bilateral, sondern vor allen Dingen auch multilateral arbeiten. Das heißt, in vielen Arbeitsformen vernetzen wir an bestimmten Themen, die so querschnittmäßig viele Leute interessieren, vernetzen wir auch verschiedene Gastländer, verschiedene Partner in den Gastländern untereinander. Da spielen die Goethe-Instituts-Mitarbeiter eigentlich eher eine Rolle im Hintergrund. Die bieten ein Forum, eine Plattform, auf denen Begegnungen stattfinden können. Und wo Nachfrage ist nach bestimmten Bildungsangeboten, zum Beispiel Ausbildung für Kuratoren, Ausbildung für Restauratoren und so weiter. Da bietet das Goethe-Institut dann an, sowas zu vermitteln, auch zu deutschen Institutionen. Aber zunächst mal ist es von Peer-to-Peer-Learning. Und solche Arbeiten gibt es mehr. Es gibt auch zum Thema Kolonialismus oder Zivilgesellschaft im Moment gerade eine Gesprächsserie zwischen verschiedenen europäischen Ländern zu einem Thema, das ist jetzt unter der Überschrift Unzivilgesellschaft, wo wir also Plattformen bieten und als Vernetzer fungieren und gar nicht so sehr jetzt direkt ein deutsches Bild vermitteln.
Also ein vernetztes Institut, was eben nicht mehr, also schon lange nicht mehr sozusagen nur nationale Repräsentanz irgendwie auf die Fahnen sich geschrieben hat, sondern offenbar auch Vermittlung und Vernetzung. Und Sie, glaube ich, als Ethnologin und als Afrika-Expertin werden vermutlich gerade da auch große Freude daran haben, dass die Aktivitäten in Afrika, gerade auch was deutsche Kolonialgeschichte angeht, was vielleicht die Rückgabe von Raubkunst angeht und vieles andere mehr, dort in den letzten Jahren verstärkt worden sind. Aber da sind wir ja wieder. Und das ist einfach eine Frage, die, glaube ich, viele beschäftigt, wieder auch in einem politischen Raum, wo ja auch bestimmte Akteure vielleicht bestimmte Erwartungen haben. Und wir erinnern uns auch an die sehr harten Jahre für das Goethe-Institut in den 90er Jahren, nämlich ausgerechnet nach dem Ende des Kalten Krieges und der Öffnung der Grenzen wurde es finanziell sehr schwierig für das Goethe-Institut. Auch da, sagen wir mal so, gab es eine gewisse Abhängigkeit von der Politik, die dann ja über die Mittel zu entscheiden hatte. Da gab es viele Schließungen, Umverteilungen. Das waren sehr schwierige Jahre für das Goethe-Institut. Wie schauen Sie, Sie waren damals noch nicht dort am Goethe-Institut, wie schauen Sie auf diese Jahre, auf diese 90er Jahre, auf diese tiefe Krise?
Einerseits tiefe Krise, andererseits ganz große Chance und Neubelebung. Also unter dem Stichwort Anführungsstriche Osterweiterung sind ja auch ganz viele neue Institute gegründet worden nach 1990. Insofern tue ich mich ein bisschen schwer damit, die 90er Jahre als eine Krisenzeit ausschließlich zu bezeichnen. Ich glaube, die waren auch eine Zeit einer großen Hoffnung, die dann eigentlich vor allen Dingen durch den islamistischen Terrorangriff vom September 2001 starke Einbrüche erlitten hat. Also ich glaube, die 90er Jahre waren eher so das Gefühl der Euphorie, es könnte alles vorangehen, überall wächst die Demokratie, es gibt gar keine starken autoritären Gegenspieler mehr. Und spätestens mit dem Terrorangriff und dann eben den entsprechenden Gegenmaßnahmen, also Antiterror-Einschränkungen ja auch vieler Freiheiten, Bewegungsfreiheiten und ein ganz neuer Blick dann später auch auf China und auf Russland, auf das sich wieder zunehmend zu einem expansionistischen Spieler entwickeln in Russland, da ist das Fenster dann auch sehr bald wieder zugegangen. Im Grunde genommen sogar kann man sagen, auch noch 2011, arabischer Frühling, auch noch mal ganz große Aufbruchstimmung. Ich habe so das Gefühl, die bleierne Zeit, das ist so etwas, was jetzt in den letzten Jahren eigentlich sich wieder sehr stark macht.
Bei solchen Jubiläumsfeiern, 70 Jahre Goethe-Institut in diesem Fall, schaut man ja auch ein bisschen nach vorne. Was wünschen Sie sich als Präsidentin dieses Goethe-Instituts? Was sollte sich noch ändern?
Ich hoffe, dass sich der Trend, der, was man auf Englisch jetzt so Shrinking Spaces nennt, also dieser enger werdenden Spielräume, dieser enger werdenden Freiheitsräume, ich hoffe, dass sich dieser Trend nicht fortsetzt, dass Gesellschaften resilient sind, dass wir Wege finden, diesen autoritären Tendenzen aller Orten zu trotzen und trotzdem unsere Kulturarbeit zu machen und dabei einfach auch ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen, Schönheit, Literatur, Kunst, Kultur im Sinne von Möglichkeitsräumen, Erfahrungsräumen öffnen. Also ich glaube, das sollte man bei allem politischen Rahmen, in dem das stattfindet, nicht aus den Augen verlieren, dass wir einfach auch Menschen miteinander vernetzen und verbinden können und gute Erfahrungen ermöglichen. Das ist meine Hoffnung.
Das sagt Carola Lenz zum 70. Geburtstag des Goethe-Instituts. Sie selbst Präsidentin dieses Goethe-Instituts. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, danke.